ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Zu Teil von Kriegsführung gehört ja auch immer Öffentlichkeitsarbeit dazu, gehört immer Propaganda dazu. Die Tötung von Journalisten, die Zerstörung von Krankenhäusern, von Schulen und so weiter, die beginnt in der Regel nicht mit der ersten Rakete, sondern die beginnt damit, dass man diese Ziele als legitime Angriffsziele markiert, dass man die Menschen dort entmenschlicht und dämonisiert. Mhm. Und das findet eben ganz massiv seit dem 7. Oktober eben nicht nur über die offiziellen Kanäle von israelischer Armee und Regierung statt, sondern eben auch über unsere Medien.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka im Gespräch.
Herzlich willkommen, Fabian Goldmann. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Es soll heute um Gaza und vor allen Dingen den Bezug zu Medien und Berichterstattung gehen. Dazu habe ich Sie eingeladen. Sie sind Journalist und Islamwissenschaftler. Sie waren zwischen 2007 und 2014 als freier Journalist unter anderem für Spiegel, Deutsche Welle und Deutschlandradio im Nahen Osten unterwegs, haben dort, so habe ich gelesen, auch viel Tod, Leid und Zerstörung miterlebt. Und als Islamwissenschaftler untersuchen Sie die Wirkung orientalistischer und rassistischer Weltbilder und als Medienkritiker, darum wird es heute gehen, vor allen Dingen legen Sie Stereotype und diskriminierende Berichterstattung offen. Das sind die Schlagworte, die uns begleiten werden in diesem Gespräch. Sie haben sich in letzter Zeit, habe ich eine Analyse von Ihnen gelesen, mit 5000 Schlagzeilen in den Leitmedien zum Thema Gaza beschäftigt, evaluiert. Darum wird es im zweiten Teil gehen. Bevor wir da aber hinschauen zu diesen Ergebnissen, würde ich gerne, ja, ich weiß nicht, ob es ein Schritt zurück ist, aber generell erstmal fragen, wenn es um die Berichterstattung geht, lese ich von vielen toten, ermordeten Journalisten in Gaza. Dann habe ich von Ihnen einen Text gefunden, der lautet der Titel, wenn Journalisten zum Abschuss freigeben, der sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Ich würde gerne da beginnen. Wie viele Journalisten sind denn in Gaza jetzt in dieser Zeit, seit dem 7. Oktober, seit dem Anschlag, getötet worden? Gibt es da konkrete Zahlen?
Es gibt eine Menge konkrete Zahlen, auch ganz unterschiedliche. Das Problem in Gaza ist ja generell, dass die Kriegsführung so massiv ist, so allumfassend, dass selbst die Erfassung der Todeszahlen ganz schwer ist. Also das ist sowohl generell bei den Menschen ein Problem, als auch dann konkret bei den Journalisten. Mhm. Es gibt zum Beispiel das Komitee zum Schutz von Journalisten, CPJ wird das abgekürzt, das hat, glaube ich, bisher so um die 200 getötete Medienschaffende dokumentiert. Die palästinensische Journalistengewerkschaft, die geht noch von ein paar mehr aus. Ich glaube, die höchste Zahl, die in Umlauf ist, ist so um die 300. Das hängt auch immer davon ab, wem man halt als Journalist zählt, ob auch, also da geht es jetzt nicht um deren politische Affinität, sondern die Frage ist jetzt auch ein Kameraassistent oder ein Tontechniker, ein Journalist, solche Sachen. Aber sicher kann man sagen, sind so viele Journalisten getötet worden wie wahrscheinlich in keinem Krieg jemals. Es gibt so eine Zählung, woraus kam, dass Israel jetzt in den 2 Jahren im Gazastreifen mehr Journalisten getötet hat als alle Kriegsparteien in Korea, in Vietnam, in der Ukraine, in Syrien und in den beiden Weltkriegen, glaube ich, zusammen. Also völlig, völlig unvorstellbares Ausmaß an Gewalt. Und es gibt halt auch ganz, ganz viele Berichte, die belegen, dass das auch vorsätzlich geschieht, also die nicht einfach nur in den Kriegswirren da umgekommen sind. Und warum ich dann diesen Beitrag genannt habe, wenn Journalisten zum Abschuss freigeben, ist, dass es halt einerseits dieses riesige Ausmaß an Gewalt gegen Medienschaffende gibt und auf der anderen Seite aber eine total unkritische Berichterstattung hierzulande, die ganz häufig einfach so diese Erzählung der israelischen Armee übernimmt, dass entweder das gar nicht stimmt, dass Journalisten getötet werden oder dass das in Wahrheit eigentlich Terroristen sind, die sich nur als Journalisten ausgeben. Für nichts davon gibt es irgendwelche handfesten Belege, sind einfach nur eigentlich erfundene Behauptungen der israelischen Armee. Und genau, was mich dann zu diesem scharfen Titel und auch scharfen Text dann gebracht hat, ist, dass man eigentlich nach 2 Jahren mal feststellen muss, wenn das immer wieder und immer wieder passiert, dass Journalisten, also deutsche Journalisten, da so unkritisch die Propaganda der israelischen Armee übernehmen, muss man halt auch sagen, dass sie sich letztlich dann damit gemein machen und eben auch dazu beitragen, dass dort weiterhin Journalisten getötet werden.
Mhm. Sie schreiben in dem Artikel, ich zitiere Sie mal, viele Journalisten unterstützen mit ihrer Berichterstattung das Morden sogar. Das meinen Sie damit mit den Ausführungen, die Sie gerade genannt haben?
Genau, also wenn ein Journalist getötet wird und dann ist die Schlagzeile, wie in der Tagesschau das zum Beispiel der Fall war, Israel greift Hamas-Terroristen an, also einfach so als Tatsache, nicht mal Israel behauptet, Hamas-Terroristen angegriffen zu haben, was auch schon problematische Formulierung wäre, aber so als, dann, wie gesagt, übernehme ich ja eindeutig die Darstellung der israelischen Armee und auch die damit einhergehende Legitimation, diese Menschen, die hinter dieser Tötung von den Menschen steckt. Ja. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, zu Teil von Kriegsführung gehört ja auch immer Öffentlichkeitsarbeit dazu, gehört immer Propaganda dazu. Die Tötung von Journalisten, die Zerstörung von Krankenhäusern, von Schulen und so weiter, die beginnt in der Regel nicht mit der ersten Rakete, sondern die beginnt damit, dass man diese Ziele als legitime Angriffsziele markiert, dass man die Menschen dort entmenschlicht und dämonisiert. Mhm. Und das findet eben ganz massiv seit dem 7. Oktober eben nicht nur über die offiziellen Kanäle von israelischer Armee und Regierung statt, sondern eben auch über unsere Medien.
Jetzt in dem Fall, wenn ich es verfolge, so wie Sie es auch sagen, dann ist halt die Behauptung, ja, gerechtfertigt ist dieser Mord, weil es ist kein Journalist gewesen, sondern ein Hamas-Unterstützer, und damit ein sozusagen legitimes Ziel. Journalistisch sorgfältig würde jetzt was bedeuten? Also ich kann ja die, wie Sie jetzt sagen, die Meldung der israelischen Armee übernehmen. Bräuchte doch aber wahrscheinlich eine zweite Quelle oder in irgendeiner Form müsste ich ja die Validität dieser Aussage prüfen, bevor ich die Behauptung übernehme, oder?
Also ja, das ist ein vielschichtiges Problem. Ja. Also zum einen bräuchte ich natürlich eine zweite unabhängige Quelle, die Darstellung der israelischen Armee bestätigt. Das ist eigentlich so gut wie nie der Fall. Im Gegenteil, alle relevanten Journalistenorganisationen, die in Gazastreifen aktiv sind, Reporter ohne Grenzen, dieses Komitee zum Schutz von Journalisten, palästinensische Journalistengewerkschaft und. Mhm. Die stehen immer ganz eindeutig auf Seiten der angegriffenen Journalisten, genauso die Arbeitgeber, Familienangehörige, oft ja auch einfach Millionen Fernsehzuschauer, die bezeugen können, ja, der spricht da die ganze Zeit abends in den Nachrichten seit Jahren. Das sind ja häufig nicht irgendwelche Nobodies, sondern jetzt in letzter Zeit prominenteste Fall Anas al-Sharif, das war so der Al Jazeera-Journalist im Gazastreifen, den haben jeden Tag Millionen Menschen gesehen, da überhaupt irgendwie so in Frage zu stellen, ob das ein Journalist denn gewesen sein könnte, wie es dann in Medien oft gemacht wird, dann so dargestellt, die Hamas sagt das eine und Israel sagt das andere und man weiß nicht so genau, ob er jetzt schon Journalist war. Das ist schon völlig abwegig. Aber es geht auch noch darüber hinaus, weil also man sollte natürlich die Behauptung der israelischen Armee überprüfen. Man sollte sie aber eben auch hinterfragen. Jetzt kürzlich gab es Angriff zum Beispiel auf das Nasser-Krankenhaus, wo auch wieder 4 oder 5 Journalisten getötet wurden. Und da war die Erklärung der israelischen Armee, da habe sich eine Hamas-Kamera auf dem Krankenhaus befunden. Und viele Medien begnügten sich dann mit so einer Art der Berichterstattung, die daraus bestand, wir müssen erstmal herausfinden, ob das stimmt, ob da wirklich eine Hamas-Kamera stand. Aber die viel relevantere Frage ist ja, welche Rolle spielt das denn bitte? Also man kann auch ein Krankenhaus nicht bombardieren, selbst wenn das komplett voll ist mit Hamas-Kameras. Das würde man auch in keinem anderen Konflikt oder Krieg ja für legitim halten. Und auch vor dem 7. Oktober fand, würde ich sagen, die meisten Medienschaffende das auch in Israel-Palästina nicht legitim. Aber eben über die Zeit hat quasi der israelische PR-Apparat so diese Grenze des Vorstellbaren, der Grenze, ab wo Angriffe legitim erscheinen, so weit verschoben. Und ja, Medien sind so weit da mitgegangen, dass eben auch solche abstrusen Thesen jetzt irgendwie als seriöse Berichterstattung gelten. Bei Anas al-Sharif zum Beispiel war dann letztlich der Beleg für die angebliche Hamas-Nähe des Journalisten, dass er vor 2 Jahren auf Telegram was über den 7. Oktober jemanden geschickt hat und da 3 grüne Herzchen dazu gepostet hat. Und weil grün die Farbe der Hamas ist, ist das ja der Beleg, dass er ein Terrorist sein müsste. Also auf diesem Niveau bewegen wir uns mittlerweile in der Berichterstattung. Mhm.
Und wenn ich richtig informiert bin, sind auch Journalisten umgebracht worden von großen Organisationen wie Reuters oder auch Associated Press. Ich würde jetzt mal annehmen, dass sich dann diese großen Organisationen melden und öffentlich bekannt geben, dass hier was passiert, was sozusagen völkerrechtlich auch gar nicht erlaubt ist.
Genau, das gab es von Anfang an, schon innerhalb der ersten Kriegstage gab es einen Angriff der israelischen Armee auf das Büro von AFP zum Beispiel, also große französische Nachrichtenagentur. Es wurde das Press House zerstört, das war ein großes internationales Medienzentrum, auch Ausbildungsstätte. Und das ging so weiter und weiter. Also da wird, also ich würde sagen, palästinensische Journalisten, palästinensische Medien trifft es schon noch mal härter. Mhm. Aber die israelische Armee schreckt auch nicht vor der Tötung von internationalen Journalisten oder welchen, die für internationale Medien arbeiten, zurück. Ich glaube auch schon im November 2023 wurde ein Reuters-Journalist im Libanon getötet, auch sehr wahrscheinlich im Rahmen eines gezielten Angriffes. Und die Medien, die Nachrichtenagenturen, die protestieren dann auch oft dagegen. Es gab auch sehr früh so ein gemeinsames Schreiben von Medien aus aller Welt, wo komischerweise aber dann auch keine deutschen Medien vertreten waren. Aber also ich befasse mich ja vor allem mit deutschen Medien, aber diese pro-israelische Bias, oder eigentlich ist es auch schon euphemistisch, dieser Bias zugunsten der Darstellung der israelischen Regierung, das betrifft eigentlich auch die meisten anderen westlichen Medien. Von daher würde ich auch sagen, dass diese Kritik von selbst von Medien, die selber betroffen sind, deren Mitarbeiter getötet wurden, häufig nicht weit genug geht. Also das kritisieren auch die betroffenen Journalisten, also wenn sie dann die Angriffe überleben, auch sehr häufig. Vor 2 Wochen zum Beispiel gab es eine Reuters-Journalistin, die ist dann sehr öffentlichkeitswirksam aus ihrem Job zurückgetreten, hat ein Foto gepostet, wo sie ihren Reuters-Ausweis zerschnitten hat. Also so solche Einzelfälle gibt's dann auch immer mal.
Als Kritik auf die Berichterstattung?
Als Kritik auf die Reuters-Berichterstattung, genau. Okay. Ja. Gegenüber Angriffe auf Journalisten.
Und Sie schreiben auch, dass es eigentlich von Anfang an, dass es schon Hilfeschreie aus den Kreisen von Journalisten gab, die gesagt haben, hier passiert was, hier muss man raufgucken, hier werden Journalisten umgebracht. Das ist kein neues Phänomen, sondern das ist fast von Anfang an sozusagen, dass sich auch Journalistenverbände oder Organisationen melden und sagen, wir brauchen hier eigentlich Hilfe oder hier passiert was
Schlimmes. Ja, also sowohl die Tötung von Journalisten ist kein neues Problem. Am 7. Oktober wurden die ersten getötet. Also sind auch auf israelischer Seite, glaube ich, 3 getötet worden. Aber wahrscheinlich auch, also es wurden auch sicher welche auf palästinensischer Seite getötet und gibt auch glaubwürdige Berichte, dass das schon gezielt geschah. Es gibt 2, die sind an einem israelischen Grenzübergang einfach verschwunden, die sind bis heute nicht mehr aufgetaucht, sind sehr wahrscheinlich in irgendeinem israelischen Foltergefängnis. Nach ein paar Tagen gab es schon die ersten gezielten Angriffe auf die Büros von palästinensischen Medien. Und es gab sofort große Appelle, Alarmrufe von internationalen Journalistenorganisationen wie diesem Komitee zum Schutz von Journalisten, von Reporter ohne Grenzen, der palästinensischen Journalistengewerkschaft, die in offenen Briefen, in Pressemitteilungen gesagt haben, hier, wir brauchen Hilfe, wir werden hier getötet. Das auch in sehr drastischen Worten gleich klar gemacht haben. Also zum Beispiel von diesem Komitee zum Schutz von Journalisten gab es, glaube ich, Anfang November 23 schon eine Veröffentlichung, aus der hervorging, dass zu dem Zeitpunkt schon der tödlichste Krieg für Journalisten im 21. Jahrhundert war, nach einem Monat. Ja, aber es hat leider bis heute irgendwie nicht viel gebracht. Israel macht weiter wie bisher und viele Medien berichten weiter so unkritisch wie bisher.
Und die Hamas auf der anderen Seite tötet auch Journalisten? Habe ich das gerade richtig verstanden, an dem 7. Oktober?
Also es gab am 7. Oktober, sind soweit ich weiß, 3 israelische Journalisten ums Leben gekommen. Ich glaube, bei einem ist es ziemlich sicher, dass der von einem Hamas-Kämpfer getötet wurde. Der war von der israelischen Tageszeitung, kam gerade nicht drauf, wie die hieß. Mhm. Bei den anderen beiden ist, glaube ich, nicht ganz klar, ob die jetzt im Rahmen von Gefechten, von welcher Seite sie ums Leben gekommen sind. Genau. Mhm. Aber es gibt keine irgendwie annähernd vergleichbare systematische Tötung von Journalisten durch die Hamas. Also ich wüsste keinen einzigen Fall nach dem 7. Oktober, wo die Hamas Journalisten getötet hätte. Mhm. Also es wird ja auch immer mal so dann auch irgendwie so irreführend behauptet in vielen Medienberichten, dass palästinensische Journalisten oder Journalisten in Gaza generell sowohl von der Hamas als auch von Israel bedroht werden. Und also das ist schon eine sehr irreführende Darstellung. Also es gibt schon Fälle, wo die unter Druck gesetzt werden, aufgefordert werden, mal weniger kritisch zu berichten, wenn es um Hamas-interne Sachen gibt. Aber es gibt halt nicht hier diese systematische Vernichtung, wie Israel sie betreibt.
Mhm. Und Sie hatten auch die deutschen Medien angesprochen. Gibt es jetzt deutsche Journalistenverbände, die irgendwie sagen, hier unsere Kollegen da, das kann nicht wahr sein, wir gehen hier auf die Barrikaden? Wie reagieren die da drauf?
Ja, schön wär's. Also die haben sehr, sehr lange gar nicht drauf reagiert. Das hatte ich mir auch angeschaut. In anderen Fällen, wo auch im Ausland Journalisten getötet werden, wenn Journalisten in der Türkei inhaftiert werden oder in Russland Journalisten getötet wurden, da sind die wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr laut. Da gibt's auch in Medien dann wochenlange Debatten und Appelle auch von Journalistenverbänden. Hier in den ersten Monaten ist eigentlich so gut wie gar nichts passiert. Was ich auch erschreckend fand, halt gerade von Organisationen, deren selbsterklärter Auftrag ja auch die Interessenvertretung und der Schutz von Medienschaffenden ist. Mhm. Es gab jetzt halt nach vielen Monaten mal so ein paar Alibi-Statements, wurden wahrscheinlich eher veröffentlicht, damit sie auch sagen können, ja, wir haben ja was dazu gemacht, aber wirklich lautstark setzen die sich nicht dafür ein. Im Gegenteil, ja zum Beispiel im Fall von Anas al-Sharif, also der im August getötete Al Jazeera-Reporter, gab es ein Statement von der Deutschen Journalistenunion, heißen die, glaube ich, wo die eigentlich auch diese israelische Darstellung einfach unkritisch übernommen haben, wonach der irgendwie Hamas nah gewesen sei. Also was ja auch dann finde ich nochmal irgendwie krasser ist, dass eben dann auch so ein Journalistenverband Journalisten quasi zum Abschuss freigibt oder dem noch ins Grab hinterher ruft, dass seine Tötung irgendwie legitim gewesen sei.
Sie haben ja, wie ich schon angesprochen, dann diese Medienanalyse durchgeführt. Und das ist deshalb, finde ich, auch relevant, weil der Bürger jetzt, wir sind jetzt hier in Deutschland, der will sich informieren, wird informiert. Er bekommt Informationen, um sich dann eine Meinung zu bilden. Das ist jetzt unabhängig von Gaza, das ist ja da. Dafür sind ja Medien eigentlich da. Und sie wären auch dafür da, ein umfassendes Bild von dem, was da abgeht, abzubilden, damit ich als Konsument überlegen kann, oh, okay, was denke ich dazu? Jetzt haben Sie sich diese ganzen Leitmedienberichterstattung angeguckt. Bevor wir in die Einzelteile gehen, vielleicht, was fanden Sie am bemerkenswertesten, als Sie sich hingesetzt haben und diese Medien alle durchgeschaut haben?
Ja, also ich habe ganz viele Analysen gemacht. Ich schreibe gerade ein Buch dazu. Ich habe mir hier diese 5000 Nachrichtenschlagzeilen angeschaut. Ich habe mir aber auch viel mehr angeschaut. Ich habe alle Tagesschau 20 Uhr Nachrichten geschaut und mir dann notiert, wer kommt zu Wort, wer nicht, worüber wird berichtet. Hab Bilder ausgewertet, ich habe geschaut, welche Sprache wird benutzt und. Und eine Sache, die sich durch alle Aspekte journalistischer Arbeit seit dem 7. Oktober eigentlich zieht, ist eben, dass die sich Berichterstattung wenig daran orientiert, was in Gaza passiert oder was man gesichert darüber sagen kann. Also zum Beispiel diesen Spiegel-Slogan, sagen, was ist. Es wird wirklich wenig gesagt, was ist. Es wird viel mehr gesagt, was Israels Armee behauptet. Sei es in der Bildberichterstattung, sei es in Form von der Auswahl von Interviewpartnern oder welche Quellen man in der Nachrichtenberichterstattung zu Rate zieht. Und das Ergebnis ist halt ein völlig irreführendes Bild von den Ereignissen dort. Also wenn man bis heute besteht ein Großteil der Berichterstattung eben aus israelischen Pressestatements und damit wird auch ja immer vermittelt, dass es, also diese israelische Erzählung von den Ereignissen vermittelt, wonach das ein Kampf gegen den Terror, ein Krieg gegen die Hamas sei, dass Israel in seiner Existenz bedroht sei und so weiter. Das ist irgendwie nicht aus den Medien rauszukriegen, egal wie viele hunderte, tausende Berichte von NGOs, internationalen Organisationen, Völkerrechtlern, Holocaustforschern und gibt. Die eben sagen, nee, es ist ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung, mehr noch, es ist ein Genozid, der nichts mit irgendwie Selbstverteidigung zu tun hat.
Jetzt haben Sie auch schon benannt, also der bestimmende Faktor in der Berichterstattung, hatte ich auch gelesen, ist einfach sozusagen, also wenn ich die Frage stelle, wer bestimmt, dann würden Sie mir jetzt antworten, hauptsächlich die israelische Regierungsseite bestimmt die Berichterstattung, beziehungsweise ist der bestimmende, die bestimmende Quelle. Ja. Gibt es noch andere Quellen, die da noch wichtig erscheinen?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass die israelische Regierung das bestimmt, sondern es ist die wichtigste Quelle.
Die richtigste Quelle.
Es wird genau. Schon immer noch in den Redaktionen bestimmt, ja. Was da passiert.
Ja.
Andere wichtige Quellen, also zum Beispiel bei dieser Auswertung von Nachrichtenschlagzeilen, war mit großem Abstand die wichtigste Quelle israelische Armee und Regierung. Die allein kamen so auf 35%, glaube ich, aller Schlagzeilen. Und dann kam auf Platz 2 die US-Regierung, was auch irgendwie merkwürdig ist, weil die US-Regierung ist ja erstmal irgendwie, ist natürlich ein wichtiger Player irgendwie in dem ganzen Spiel, aber man würde ja auch erwarten, dass Leute gehört werden, die von der Gewalt zum Beispiel betroffen werden, palästinensische, libanesische Quellen zum Beispiel. Und die waren aber weit abgeschlagen. Also dann kam erstmal noch die deutsche Regierung, dann kommen internationale Organisationen und palästinensische Quellen waren mit 5% irgendwo unter ferner liefen. Was aus journalistischer Perspektive erstmal total verwundert war, ja, das Kriegsgeschehen seit dem 7. Oktober sich vor allem in Gaza, also in Palästina, abspielt und man ganz natürlich als Journalist dann zwangsläufig auf palästinensische Quellen zurückgreifen muss. Das sind ja nicht nur die Behörden, nicht nur die Hamas, sondern das sind Augenzeugen, Rettungskräfte, Sanitäter, Journalisten natürlich. Und die kommen halt, also schaffen es so gut wie nie in deutsche Nachrichtenschlagzeilen.
Ja.
Und diese Schieflage geht auch nicht nur zu Lasten palästinensischer Quellen, gegen die offen in Medien auch so Vorbehalte geäußert werden. Man weiß nicht, ob die der Hamas nahestehen und ob die Hamas nicht kontrolliert, was die Leute da sagen oder so. Mal angenommen, an diesen Zweifel wäre irgendwas berechtigt, dann würde man ja annehmen, dass Journalisten sich dann nach anderen Quellen umschauen, unabhängigeren Quellen, zum Beispiel von internationalen Organisationen. Da gibt es ja jede Menge, die in Gaza aktiv sind. UNICEF, UNRWA, OCHA, Welternährungsprogramm, Weltgesundheitsorganisation und. Und es gibt auch ganz viele NGOs, die in Gaza aktiv sind. Save the Children, Oxfam, Ärzte ohne Grenzen, 100 oder so gibt's da. Und die schaffen es aber auch so gut wie nie in die Schlagzeilen. Also von diesen 4.853, glaube ich, Überschriften, die ich ausgewertet habe, basierten 55, also 1% ungefähr, auf den Angaben von NGOs. Das waren so viele Schlagzeilen wie Israels Armee und Regierung in den ersten 3,5 Tagen der Berichterstattung schon produziert hatte. Also Und der ganze gesamte Untersuchungszeitraum waren 16 Monate. Also NGOs brachten es in 16 Monaten auf so viele Schlagzeilen wie Israels Armee und Regierung in 3,5 Tagen. Ich habe dann mal alle Quellen, alle relevanten Quellen, die nicht Israels Armee und Regierung sind, so zusammengerechnet. Also libanesische Quellen, palästinensische Quellen, NGOs, die ganzen internationalen Organisationen und so weiter. Und selbst wenn man die alle zusammen auf einen Haufen wirft, dann kommt man immer noch nicht einmal auf halb so viele Schlagzeilen, wie Israels Armee und Regierung allein geliefert haben.
Mhm.
Und das mit keinen irgendwelchen journalistischen Erwägungen, irgendwelchen journalistischen Standards zu erklären, bezeugt halt irgendwie einen sehr, sehr krassen Bias zugunsten der offiziellen Darstellung Israels.
Haben Sie eine Idee, warum? Weil wenn es so offensichtlich ist, sage ich mal, dann muss es dafür einen Grund geben, oder?
Ja, es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Gründe. Das ist auch ein schwieriges Thema, über das man Stunden diskutieren könnte. Ich versuche mich mal auf irgendwas zu beschränken. Also es gibt ja vielleicht bei Leuten, die sich jetzt nicht so intensiv mit Medienkritik beschäftigen, aber schon irgendwie eine Unzufriedenheit haben, die Vorstellung, da ruft morgens jemand in der Redaktion an von irgendeinem Amt und sagt, wie die Berichterstattung zu sein hat. Und so ist es zum Glück nicht. Oder ich würde eigentlich sagen, so ist es leider nicht, weil dann die Lösung auch ganz einfach wäre. Dann müssten wir nur zum Ministerium für Propaganda und Agitation rennen und das niederbrennen und schon hätten wir eine freie Presse. Aber es ist halt auf sehr viel differenzierter, das Problem. Da haben auch schon viele kluge Medienwissenschaftler viele tolle Bücher geschrieben. Also ein Problem, was man generell in vielen Ländern in der Medienlandschaft feststellen kann, dass diese Vorstellung von den vielen Journalisten, wie man sich auch selber so präsentiert, dass man die Macht kontrolliert und die vierte Macht ist und so weiter, dass das nicht so ganz nachzuweisen ist, empirisch. Im Gegenteil, Berichterstattung orientiert sich ganz häufig so am politisch Vorgegebenen und legitimiert auch die Politik des jeweiligen Landes. Oftmals. Sabine Schiffer, Medienwissenschaftlerin, hat dafür mal diesen Begriff des Verlautbarungsjournalismus etabliert. Also bedeutet, dass Medien halt oft einfach nur wiedergeben, was Politiker oder auch Wirtschaftsverbände und so zu einem bestimmten Thema sagen, und dadurch übernehmen sie halt auch so diese Erzählungen und Frames und sowas. Das ist nicht nur in der Nahostberichterstattung so, sondern auch bei Migration oder Corona oder Ukraine. Ich glaube, wenn ein Außerirdischer auf die Welt kommt und er würde nur die Tageszeitung von einem bestimmten Land lesen, da könnte er sehr gut daraus schlussfolgern, wie die Position der jeweiligen Regierung dort oder zumindest wie der größere politische Diskurs in dem Land ist, ohne irgendein Politiker-Statement überhaupt gehört zu haben. Und warum sich, und in meinem Buch stelle ich mir auch die Frage, warum ist das jetzt aber in Deutschland irgendwie besonders krass? Weil wenn man deutsche Medien mit ausländischen, anderen westlichen Medien vergleicht, stellt man fest, ja, auch in anderen westlichen Ländern ist die Berichterstattung schwierig, sag ich mal. BBC, CNN und so weiter haben auch einen ganz deutlichen Bias zugunsten der offiziellen israelischen Darstellung. Es ist aber eigentlich nirgends so einseitig wie in Deutschland. Und das ein Grund dafür ist eben, ein Grund ist, dass in Deutschland der politische Diskurs zu Israel-Palästina halt auch nochmal ganz besonders verengt ist. Wenn man sich politische Debatten im Bundestag zum Beispiel anschaut zu Israel-Palästina, da muss man feststellen, dass es von AfD bis Linke eigentlich nicht so besonders weit ist. Also in allen Parteien wird sich regelmäßig zum Existenz- und Selbstverteidigungsrecht Israels bekannt. Überall wird so ein bisschen die humanitäre Situation beklagt. Überall gibt es so ein bisschen Diskussionen über Einstellungen der Waffenlieferungen. Wenn man so richtig progressiv ist, dann stellt man vielleicht noch das EU-Assoziierungsabkommen in Frage. Aber darüber hinaus gibt es im öffentlichen Diskurs in Deutschland eigentlich nichts. Es könnte ja aber noch viel mehr diskutiert werden, wie auch bei anderen politischen Konflikten, bei anderen Konflikten diskutiert wird. Unterstützung des palästinensischen Widerstands, sei es jetzt der Militante, sei er islamistisch oder sozialistisch, oder auch zivilgesellschaftlicher Widerstand wie die Boykottbewegung BDS. Solche Diskussionen führen wir in Deutschland gar nicht. Wir führen auch keine Diskussion darüber, wie ein gerechter Frieden aussehen könnte, welche Akteure es dafür gibt, welche Bündnisse man schließen könnte und. Also ich könnte jetzt 1000 Themen aufzählen, worüber nicht diskutiert wird. Und dadurch, dass ich eben Journalismus leider aus auch irgendwie, ich glaube, es ist auch so eine Frage von so einem kaputten Selbstverständnis, kulturelle Aspekte, Obrigkeitstreue, vielleicht eben an diesen so sehr an dem politisch Vorgegebenen orientiert, geht dann halt auch die Berichterstattung über das nicht hinaus. Das ist ein Punkt, ich könnte noch 5 weitere nennen, aber ich darf dir erstmal eine Frage stellen.
Vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Also jetzt wurde ja gerade die Idee aufgerufen, ein Amt niederzubrennen, dann wäre die Presse frei. Gewalt ist ja natürlich auch keine Lösung, würde ich jetzt mal einwerfen. Aber eine Schwierigkeit, die mir wirklich immer wieder kommt, ist, wenn die Hamas ist ja auch eine Kriegspartei. Also es sind ja Kriegsparteien, weshalb ich natürlich die Skepsis einer von Zahlen, die verkündet werden von einer Organisation, einer Institution, die Hamas geführt und geleitet ist, wäre es doch Ihrer Meinung nach bestimmt auch, oder das davon würde ich ausgehen, mit der müsste man mit der gleichen Skepsis begegnen wie den Verlautbarern der anderen Kriegspartei, um beiden journalistisch gleich zu begehen und zu sagen, okay, das sind deine Zahlen, du bist beteiligte Kriegspartei, ich brauche noch weitere valide Quellen. Kommt es für beide Seiten natürlich dazu, Ihrer Meinung nach, die Skepsis?
Also sollte immer Skepsis geben. Ich antworte gleich darauf. Ein kurzer Einschub. Also natürlich ist die Hamas ein wichtiger politischer Akteur in der Region, aber die realpolitischen Machtverhältnisse sind leider so, dass das, was geschieht, vor allem durch Israel bestimmt wird. Und wie schon gesagt, alle relevanten Menschenrechtsorganisationen, mittlerweile auch die israelischen, sagen, dass das, was da passiert, ist kein Krieg zwischen zwei Parteien, sondern es ist gezielte Vernichtung und Vertreibung der Zivilbevölkerung. Es ist ein Genozid, bei dem die Hamas eigentlich keine Rolle spielt. Aber zu Ihrer Frage mit der Skepsis, klar, als Journalist sollte man jeder Quelle skeptisch gegenüberstehen. meine Forderung oder meine Kritik geht nicht dahingehend, dass man sich jetzt seine Lieblingsquelle aussucht oder dass die eine Quelle irgendwie an sich besser ist als die andere, sondern man sollte eben jede überprüfen. Und wenn man das tut, dann wird man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass die israelische Armee und Regierung ziemlich unglaubwürdig ist und dass auf der anderen Seite hingegen ganz unterschiedliche Quellen mit den unterschiedlichsten Hintergründen und die auch voneinander unabhängig sind, im Gazastreifen immer wieder ein übereinstimmendes Bild der Situation zeichnen. Dazu gehören ja nicht nur die Behörden unter Hamas-Kontrolle, sondern es gehören Ärzte, Augenzeuge, NGOs, die internationalen Organisationen. Und wenn man quasi so eine Quellenlage hat, ist eigentlich völlig klar, an wem wessen Angaben man seine Berichterstattung als Journalist orientieren sollte. Mhm. Und vielleicht noch ein Punkt zur Unglaubwürdigkeit von der Hamas. Dazu habe ich mich auch mal beschäftigt. Gleich nach dem 7. Oktober begann dann auch so eine Erzählung, dass man ja nicht wirklich weiß, wie viele Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen sind, weil das sind ja Hamas-Angaben, die man nicht nachprüfen kann. Diese Formulierung findet sich bis heute in Medienberichten. Also wenn mal über palästinensische Tote berichtet wird, was sehr selten der Fall ist, dazu habe ich auch eine Untersuchung, dann häufig mit diesem Nachsatz sind Hamas-Angaben, die man nicht nachprüfen kann. Und daran kann man eine ganze Reihe von Kritikpunkten äußern. Zum einen, dass die Hamas ja seit 2007 die Verwaltung im Gazastreifen innehat und die palästinensischen Todeszahlen werden seitdem immer vom palästinensischen Gesundheitsministerium herausgegeben. Und trotzdem fand sich nie diese Formulierung Hamas-Angaben, die man nicht nachprüfen kann. Im Gegenteil, alle großen Medien haben eigentlich zwischen 2007 und 2023 ziemlich kritiklos diese Zahlen übernommen. Ich habe das genauer dann auch nachgeschaut, selbst in Springer-Medien, selbst in der Bild-Zeitung standen die immer als Tatsachen da. Und das hatte einen entscheidenden Grund, nämlich, dass die Zahlen gestimmt haben. Also es gab nach den jeweiligen Kriegen dann immer Überprüfungen von OCHA, also einer UN-Organisation, oder auch von B'Tselem, israelische Menschenrechtsorganisation, die dann bis auf geringe Abweichungen im einstelligen Prozentbereich immer wieder bestätigt haben. Diese Zahlen sind sehr präzise. Und zu diesem Ergebnis kam auch nach dem 7. Oktober eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, die auch mit der unterschiedlichsten Methodiken versucht haben, nachzuprüfen, wie gut diese Zahlen sind. Also da gab es Untersuchungen, die haben das auf Basis von Zerstörungsmuster in Satellitenbildern gemacht und die mit Meldedaten aus Einwohnerregistern abgeglichen. Es gab Untersuchungen, da haben versucht Forscher anhand von Social Media Posts von Leuten, die über ihre verlorenen Angehörigen zum Beispiel einen Facebook-Post absetzen, abzuschätzen, wie viele Menschen getötet wurden. Und die kamen erstens übereinstimmend zu dem Ergebnis, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das palästinensische Gesundheitsministerium, also die Hamas, eigentlich wird das palästinensische Gesundheitsministerium auch von der Fatah in Ramallah mitkontrolliert. Würde jetzt zu weit führen, das alles so aufzuschlüsseln, kam zu dem Ergebnis, dass es keinen Hinweis gibt, dass die Zahlen manipuliert werden. Im Gegenteil, diese Zahlen sind, wenn dann, deutlich zu niedrig. Nicht aufgrund von Manipulationen, sondern weil diese Zahlen eben nur abbilden, wer in den Krankenhäusern offiziell als Toter dokumentiert wurde. Sie bilden aber nicht ab, wer noch unter den Trümmern liegt oder wer durch Krankheit oder Hunger gestorben ist. Und wenn man das mit berücksichtigt, gibt es auch verschiedene Schätzungen und Modellierungen, muss man so wahrscheinlich vom 3- bis 5-fachen der Todeszahlen, die offiziellen sind jetzt bei 65.000 und davon vom 3- bis 5-fachen ausgehen.
Was wahnsinnige Zahlen sind. Ich habe auch in Lancet sogar, glaube ich, jedenfalls das gelesen, worauf Sie gerade hinweisen, dass Forscher geguckt haben, sind diese Zahlen valide und sind losgezogen, haben verschiedene Erhebungsmethoden benutzt und kamen zu den von Ihnen gerade angesprochenen Ergebnissen. Sie haben jetzt selber Axel Springer und Bild-Zeitung benannt. Mir ist in den letzten Monaten, seitdem ich mich damit auch beschäftige, auch für unser Interview aufgefallen, also in meinem Eindruck auffällig einseitige Berichterstattung in diesem Feld. Wie nehmen Sie die Berichterstattung des Axel Springer Verlags zu diesem Thema wahr und haben Sie Gründe dafür, warum da so berichtet wird, wenn mein Eindruck stimmt? Vielleicht sehen Sie es anders?
Ja, nö, ich habe auch den Eindruck, dass die sehr einseitig ist, aber ich nehme das nicht nur bei Axel Springer wahr, sondern eigentlich bei allen großen Medien, ob seien sie bürgerlich, konservativ, öffentlich-rechtlich, privat, auch bei der linken Taz, diese Sachen mit den diese einseitigen Quellenauswahl oder auch die einseitige selektive Berichterstattung über Opfer und vieles mehr. Das lässt sich genauso bei der Taz zum Beispiel nachweisen. Aber es stimmt, Springer-Medien sind immer noch eine Spur schärfer. Das große Problem bei der Bild-Zeitung mittlerweile ist gar nicht mehr so die einseitige Berichterstattung. Also die ist auch ein Problem. Das große Problem ist da, dass es ganz, ganz wenig Berichterstattung nur noch gibt. Also wenn man sich nur in der Bild-Zeitung informiert über die Ereignisse im Nahen Osten, dann hat man den Eindruck, dass, also da gab es dieser fürchterliche, beispiellose Massaker des 7. Oktober, bei dem 250 Geiseln entführt wurden. Dann hat man jede einzelne Geiselgeschichte dort mehrmals präsentiert bekommen und seitdem versucht irgendwie Israel in einem heldenhaften Antiterrorkampf, über den man dann auch immer mal was über die gefallenen israelischen Soldaten erfährt, sich da irgendwie gegen seine Vernichtung zu wehren. Aber man fährt in der Bild wirklich so gut wie gar nichts über palästinensische Opfer. Ich habe das auch mal durchgezählt. Da war das Ergebnis, dass israelische Opfer gegenüber palästinensischen in der Bild um das 95-fache überrepräsentiert sind. Also nicht um das Doppelte oder Zehnfache, sondern um das 95-fache. Was in der Praxis bedeutet, es kommen so gut wie keine palästinensischen Opfer überhaupt vor. Es gab in der Bild sogar mal einen Bericht über einen israelischen Hund. Also wirklich sehr empathisches Porträt, der am 7. Oktober entführt wurde und dann in der heldenhaften Befreiungsaktion von der IDF da gerettet wurde. Aber ja, ähnliche Empathie mit den ja mindestens 65.000 palästinensischen Opfern sucht man da vergebens. Warum ist das so? Ja, also diese Solidarität mit der israelischen Regierung durch Springer, das ist ja schon lange auch ein Problem. Auch schon vor dem 7. Oktober. Springer bekennt sich dazu ganz offen auch. Ich glaube, gleich am 8. Oktober gab es ein Schreiben auf der Website vom Axel Springer Verlag, also nicht nur in den Medien, auch auf der Verlagswebseite, wo wir stehen jetzt hier in Solidarität mit Israel. Mhm. Was auch ja für ein journalistisches Medium irgendwie eine sehr problematische Aussage ist, weil ihr sollt euch eure Berichterstattung nicht an irgendeiner politischen Solidarität orientieren, sondern an journalistischen Standards. Dazu muss man sagen, ähnliche Statements gab es aber auch im Spiegel, im Fokus, im Stern, auch durch öffentlich-rechtliche Intendanten und. Ihre Frage war eigentlich, warum das so ist?
Ja, genau. Ja. Also ob die Auffälligkeit so ist, also ich nehme sie wahr, wie die sie wahrnehmen, und ob es dafür Gründe gibt, weil es ja weit weg ist von journalistischer Sorgfalt und Ausgewogenheit.
Ja.
Das ist der Punkt.
Also generell gelten für Springer, glaube ich, dieselben Gründe wie für andere Medien auch, mit eben dieser Staatsnähe. Dazu kommt einfach schon auch so eine internalisierte Israel-Solidarität, die man auch bei ganz vielen Journalisten auch in Führungsverantwortung findet, die... Das habe ich auch schon wieder so einen euphemistischen Begriff benutzt. Es ist natürlich keine Israel-Solidarität, sondern Solidarität mit der rechtsextremen israelischen Regierung, die ja oft auch deren Politik auch zulasten der Menschen in Israel geht. Es geht einher mit so antimuslimischen Rassismus und orientalistischen Weltbildern. Also diese Vorstellung, dass wirklich Israel dann Hort der Freiheit und der liberalen Demokratie ist und uns gegen die islamische Barbarei verteidigt. Also ich glaube, da sind schon auch viele Springer-Redakteure sehr davon überzeugt. Es gibt, glaube ich, auch wie in allen Medien auch einen sehr hohen Anpassungsdruck. Also Springer ist ja bekannt dafür, dass es in seinen Arbeitsverträgen schon diese Israel-Solidarität festgeschrieben hat. Leider ist es damit auch nicht mehr das einzige Medium. Vor ein paar Jahren hat die Deutsche Welle in seinen Code of Conduct auch so eine Passage mit reingeschrieben. Ja, und wenn man also versucht zu ergründen, wie das alles angefangen hat, also ich finde, für mich die schlüssigste Erklärung hat der Politikwissenschaftler Daniel Mawicki, heißt er, glaube ich, in seinem Buch, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, gegeben, aber es ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Und er sagt, also diese ganze Antisemitismus-Aufarbeitung, die Geschichtsaufarbeitung in Deutschland, liefert nie so ab, dass Deutsche sich irgendwie wirklich mit ihren eigenen Vergehen und dem eigenen Rassismus und so weiter beschäftigt haben und dann versucht haben, irgendwie zu einer glücklichen, egalitären und auch Gesellschaft zu kommen, in der alle Minderheiten und Juden gut leben können, sondern war eigentlich getrieben davon, dass man quasi die Westbindung wieder erreichen wollte, dass man sich irgendwie in der westlichen Staatengemeinschaft reinwaschen wollte. Und das Mittel, was man gewählt hat, war einfach, ich vereinfache es jetzt mal, ganz viel Geld und Waffen an Israel zu liefern. Und Israel hat quasi dafür die Absolution zurückgeliefert, dass quasi Deutschland dann irgendwie von seiner Geschichte reingewaschen ist. Und das Ergebnis ist ja quasi dann das Gegenteil irgendwie von Geschichtsaufarbeitung und auch von Aufarbeitung von Antisemitismus, sondern es ist ja halt eher so eine Reinwaschung oder ja, jedenfalls hat es eben zur Folge, dass sich das Leben für die Menschen ja hier nicht bessert, wie man zum Beispiel auch in diesen Antisemitismusdebatten immer wieder mitverfolgen kann, wo dann auch ja Antisemitismus auch wieder so externalisiert wird und nur vom muslimischen Antisemitismus die Rede ist. Und man sieht es auch auf Demonstrationen, wo deutsche Polizisten jüdische Pro-Palästina-Demonstranten niederknüppeln und wenn die dann from the river to the sea rufen, erscheint das in offiziellen Antisemitismus-Statistiken als antisemitischer Angriff, nicht von den deutschen Polizisten auf die jüdischen Demonstranten, sondern von den jüdischen Demonstranten auf die deutschen Polizisten. Genau, das ist, glaube ich, so der größere Kontext, also der quasi dann Überspringer natürlich ausreicht.
Aber dieser potenzielle Antisemitismusvorwurf, habe ich den Eindruck, steht da schon sehr zentral. Also als ich begonnen habe, um jetzt mal kurz was von mir zu sagen, nur Meinungen zu diesem Thema zu teilen, die nicht meine Meinung waren, sondern sozusagen Holocaust-Forscher aus der ganzen Welt, wurde ich von sozusagen politisch eher rechten Medien, und ich bin sozusagen, war eher aus der Corona-Maßnahmenkritik, die in den rechten Medien gut verankert ist, kam plötzlich der Vorwurf anti-Israel, antisemitisch, und zwar ganz schnell, ganz pauschal, und habe mich doch erschrocken und würde mal annehmen, da wäre auch mal so die Frage an Sie, ob diese sozusagen die Angst vor dem Vorwurf des Antisemitismus, der ist doch zentral darin, oder ob ich mich entscheide und traue zu sagen, ich berichte jetzt darüber, was die eine Quelle sagt, auch wenn oder gleichwohl das Kritik am israelischen Vorgehen beinhaltet.
Ja, auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Das ist auch einer von den vielen Punkten, die ich meinte, die wir auch noch ansprechen könnten. Also Angst ist, glaube ich, ein zentraler Faktor für die Misere unserer Berichterstattung. Angst, in der Bildzeitung als Antisemit zu landen, auch Angst vor den eigenen Vorgesetzten, Angst vor Jobverlust. Kann man, glaube ich, gar nicht überbewerten. Es fing gleich an am 7. Oktober, wo der erste Journalist, Malcolm Mohanwe, war das, der für den Bayerischen Rundfunk und Arte gearbeitet hat, gecancelt wurde. Und das ging dann Schlag auf Schlag weiter und hält bis heute so an. Es wird auch eben gezielt eingesetzt, dieser Antisemitismusvorwurf und diese öffentliche Skandalisierung von einzelnen Journalisten. Also ich bin auch schon mal auf so einer Liste gelandet. Der Sprecher der israelischen Armee hat mal eine Liste erstellt mit den 10 schlimmsten deutschen Israel-Hassern oder so ähnlich. Da war ich mit vertreten. Und die israelische Botschaft, aber auch die deutsche-israelische Gesellschaft zum Beispiel, die callt bestimmt alle 2 Wochen oder so auf Social Media irgendeinen deutschen Journalisten aus. Reporter ohne Grenzen hat in seinem Jahresbericht zur Pressefreiheit in Deutschland da glücklicherweise darüber berichtet, wo eben auch viele Redakteure da in vertraulichen Gesprächen dann nochmal bestätigt haben, dass da auch einfach oft die israelische Botschaft in der Redaktion anruft und eine Änderung der Berichterstattung verlangt und eine ganz offene Drohung ausspricht. Leider gibt's da meines Erachtens immer auch noch viel zu wenig Solidarität von den Arbeitgebern, von den Redaktionen mit den betroffenen Journalisten. Noch viel zu wenig öffentliche Skandalisierung.
Die Zuschauer, die es nicht kennen, hier Frau Schweizer war hier im Interview, das kann man sich gerne mal angucken, die wurde auch gekündigt aufgrund von Äußerungen, die sie getätigt hat. Die war schon mal hier, das war sehr bewegend auch. Ihr Buch, an dem Sie schreiben, ich habe nachgeguckt, Staatsraisonfunk, ist ja noch nicht erschienen, soll im Herbst erscheinen, stand da, Sie schreiben. Und der Titel ist Deutsche Medien und der Genozid in Gaza. Und dann kommt jetzt, also es kommen jetzt immer mehr Meldungen, gerade gestern wieder Genozid, Völkermord. Also es gibt einfach immer mehr Gruppen, Organisationen, Experten, die das als Völkermord einstufen. Das ist hier immer noch ein Tabuthema, habe ich den Eindruck, wird vielleicht gar nicht so offen diskutiert. Aber es gibt ganz schnell diese Frage, macht sich dann Deutschland, gut, Sie sind jetzt kein Jurist, aber in dem Sinne strafbar, wenn es diesen nicht verhindert. Also würden Sie sagen, eigentlich wäre es sozusagen Aufgabe, dann ja vielleicht auch von Medien, das zu benennen, damit es überhaupt die Chance gibt, es zu verhindern?
Es gab ja auch ziemlich früh schon diese Klage von Nicaragua gegen Deutschland vom Internationalen Gerichtshof. Und Deutschland, glaube ich, macht sich nicht nur damit mitschuldig, dass es das nicht verhindert, sondern Deutschland unterstützt die Völkermord ja nach wie vor ganz offen. Also Merz hat jetzt angekündigt, dass keine neuen Waffenlieferungen, die in Gaza eingesetzt werden können, genehmigt werden sollen. Aber das ist ja ein Bruchteil der Kooperationen, die Deutschland und Israel haben. Also es geht ja weit darüber hinaus. Zum einen werden immer noch Waffen geliefert, die schon bisher genehmigt wurden. Zum anderen gibt es große umfassende Militärkooperationen zwischen der Bundeswehr und der IDF. Wir machen zusammen irgendwelche Trainingsübungen und vieles mehr, Technologieaustausch und so. Israelische Waffen werden in Deutschland hergestellt. Die Bundeswehr benutzt auch israelische Waffen. Ja, auf vielen anderen Ebenen gibt's da Aspekte, wo Deutschland ganz selbst teilhat irgendwie an dieser Gewalt und sich meines Erachtens dann da auch mitschuldig macht. Und ich finde, das muss man dann für Medienschaffende eben genauso kritisch prüfen. Also vorhin am Beispiel der Journalisten, die in Gaza getötet werden, hat hier schon mal gesagt, so ein bisschen angedeutet, wie Propaganda funktioniert, eben auch durch Dämonisierung, auch durch Markierung von Zielen als legitimes, von Einrichtungen als legitimes Angriffsziel. Und das geschieht eben in Kriegen nicht nur über den Presseverteiler der Kriegsparteien, sondern es geschieht ganz zum überwiegenden Teil über Medien. Und dessen muss man sich als Journalist, der zu Krieg und Gewalt und Genozid berichtet, halt bewusst sein, weil man immer Gefahr läuft, da zum Propagandisten zu werden. Und wenn man sich dessen nicht bewusst macht und aus welchen Gründen auch immer, aus Gründen der Unprofessionalität, aus Gründen der, weil man Angst hat oder weil man selber der Meinung ist, selber quasi in einer Linie ist mit der Kriegspartei, diese Propaganda mit veröffentlicht und mit vorantreibt, dann finde ich, macht man sich auch schuldig. Das gab ja auch schon solche Urteile, also im Rahmen des Völkermords in Ruanda hat das Kriegsverbrechertribunal in Tansania zu Ruanda, war das glaube ich auch mehrere Medienschaffende im Anschluss verurteilt, weil sie zur Gewalt aufgestachelt haben. Also ich glaube, wir leben nicht in einer Welt, haben nicht die realpolitischen Machtverhältnisse, dass das wirklich einem deutschen Journalisten droht, aber legitim fände ich das auf jeden Fall. Oder ich fände es legitim, dass das von Gerichten dann geprüft wird.
Wenn Sie mal den Blick, ich nehme mal an, dass Sie auch international die Presse verfolgen, ist denn international betrachtet im Pressegeschehen Deutschland eine Sonderrolle oder spielt sich hier das Gleiche ab wie überall? Was sagt Ihr Blick dazu?
Also sowohl als auch. Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Unterschiede. Gerade bei den großen bürgerlichen, etablierten Medien in westlichen Ländern lässt sich schon überall dieser Bias zugunsten Darstellung der israelischen Armee sehr gut nachweisen. Gibt es glücklicherweise auch immer mehr Untersuchungen, wo das Leute versucht haben, in Zahlen zu fassen. Gab jetzt kürzlich, vielleicht vor 2 Monaten, von britischen Forschern eine Untersuchung zur BBC zur Darstellung von israelischen und palästinensischen Opfern. die kamen zum Ergebnis, dass die, ich glaube, in der BBC sind israelische Opfer um das 33-fache überrepräsentiert. Das hat mich dann dazu veranlasst, diese Untersuchung für deutsche Medien zu machen. Vorhin hatte ich ja schon gesagt, in der Bild-Zeitung ist es um das 95-fache. Im Spiegel war es auch so um das 30-fache. Ich glaube, in der Zeit und Tagesschau um das 40-fache. Am besten hat noch die Taz abgeschnitten, da war es um das 17-fache. Aber es ist überall eine krasse Überrepräsentation. Mhm. Also Unterschiede würde ich auch schon sagen, gibt's bei der Professionalität, selbst, also zumindest so die großen westlichen Medienplayer wie BBC oder CNN, die, da habe ich den Eindruck, die sind schon noch bemüht, zumindest formell journalistische Standards einzuhalten. Also ein klassisches Beispiel ist, auch in der BBC wird die Hamas eigentlich immer als Terrororganisation dargestellt. Die BBC wählt dafür aber die Formulierung, die Hamas, die von der britischen Regierung als Terrororganisation eingestuft wird. Bei ARD und ZDF ist die Formulierung die Terrororganisation Hamas, was vielleicht kein grundlegender Unterschied ist, aber schon irgendwie ein wichtiger Unterschied ist, wenn es um die Frage von journalistischen Standards geht. Und solche Kleinigkeiten kann man wirklich ganz viele nachweisen. Es gibt in Deutschland kaum investigative Recherchen zu den Ereignissen in Gaza. Ich habe auch für mein Buch so mehrere einzelne Kriegsverbrechen, Massaker untersucht, und da war es dann häufig so, dass die israelische Armee wieder was ganz anderes behauptet hat als alle anderen Quellen. Und oft war es so, dass große internationale Medien daraufhin dann eigene Recherchen angestellt haben, auch ganz aufwendige, wo dann meistens auch rauskam, ja, es war so, wie die Palästinenser gesagt haben. Und in deutschen Medien findet man sowas so gut wie nie. Viele deutsche Medien verweisen dann nicht mal auf die Ergebnisse von ihren internationalen Kollegen. Wenn wir uns so die ganze Medienlandschaft anschauen, würde ich auch sagen, dass es Unterschiede in Deutschland gibt. Dahingehend, dass man in vielen anderen westlichen Ländern zusätzlich zu dem großen problematischen Mainstream, sag ich mal, immer noch dann häufig so linke Korrektivmedien hat. Man hat in den USA The Intercept oder Democracy Now, im Vereinigten Königreich hat man den Guardian, der größtenteils eine ganz gute Berichterstattung macht. Selbst in Israel, wo auch die Presselandschaft eine völlige Katastrophe ist, hat man so Medien wie 972 Magazine oder Local Call, die wirklich richtig gute Berichterstattung machen, krasse Recherchen veröffentlichen, was man so in Deutschland überhaupt nicht liest von Medien, die ein Tausendfaches wahrscheinlich des Budgets haben. Und was diese Medien schaffen, ist nicht nur wichtige Informationen bereitzustellen, sondern die sind halt auch innerhalb des Mediensystems so eine Art Korrektiv. Die halten den anderen Medien den Spiegel vor und lassen bestimmte ganz krasse Verfehlungen halt nicht einfach so unveröffentlicht geschehen. Und dadurch gibt's halt auch zumindest einen kleinen Druck auf den Rest der Medienschaffenden, ein bisschen besser aufzupassen, dass man zumindest nicht die krassesten Lügen der israelischen Armee als Tatsache präsentiert. Und das gibt's leider in Deutschland eigentlich kaum. Es gibt ein paar Versuche, da Sachen zu starten, aber bisher hat eigentlich nichts so richtig Relevanz.
Ich würde zum Schluss mal noch eine Frage stellen, die wahrscheinlich wirklich schwer zu beantworten ist, aber das Leiden und das Sterben und das Töten geht da ja weiter. Und es wird nicht weniger, mein Kenntnisstand. Wacht die deutsche Medienlandschaft dazu noch auf oder nicht?
Ich glaube, da wacht niemand mehr auf. Nee, also ich war auch lange in dem Team. Da wacht jetzt bestimmt bald jemand auf.
Team Hoffnung.
Team Hoffnung. Aber ich habe mich daraus jetzt verabschiedet. Tatsächlich, nach meiner Wahrnehmung, eigentlich vielleicht eine Woche nach dem 7. Oktober habe ich die ersten Stimmen gehört, da beginnt jetzt langsam ein Umdenken. Da haben die ersten Völkerrechtler und Genozidforscher von Genozid gesprochen. Es gab zum Beispiel am 31. Oktober, 23, weiß ich noch, gab es diesen riesigen Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia. Da war auf Titelseiten vom Spiegel, war dieser riesige Krater. Und da habe ich auch Kollegen gesprochen und die meinten, ja, jetzt dreht sich's, das geht nicht so weiter. Und solche Stimmen gab es immer wieder nach dem IGH-Urteil, nach dem anderen IGH-Urteil, nach dem Amnesty-Genozidbericht, auch nach als zum Beispiel nach so großen Massakern, die es dann doch mal prominent in Medien geschafft haben, wie die Tötung von den 15 Sanitätern. Und man kann das so ganz punktuell, kann man so eine leichte Verbesserung infolge solcher Ereignisse in der Berichterstattung nachweisen. Die hält aber so 1-2 Wochen an und dann flacht es wieder ab und kehrt wieder zum Normalzustand zurück. Und ich glaube auch, also ich habe lange gehofft, dass da irgendwas kommt. Ich konnte es auch lange nicht glauben, dass da nichts kommt, dass es nicht mal irgendein Medium gibt, was sich auch selbstkritisch mit dem eigenen Versagen auseinandersetzt oder Maßnahmen trifft, um die Berichterstattung irgendwie zu verbessern. Und meine beste Deutung, die ich jetzt irgendwie parat habe, ist eigentlich eher so eine psychologische, dass die halt so tief jetzt irgendwie in diesem Schamasse mit drin sitzen, dass quasi die Kosten, da jetzt nochmal umzukehren, irgendwie zu hoch sind. Und ich glaube, wer jetzt nach zwei Jahren von Genozid, zwei Jahre dieser Bilder, die ja jede Vorstellung sprengen, mitgemacht hat und da jetzt immer noch nicht umgedreht ist, der wird es auch nicht mehr tun, denke ich.
Hatten wir schon mit einem Rechtsprofessor auch besprochen, zu Corona Escalation of Commitment. Also man hat sich einer Sache verschrieben und die Kosten, die es kostet, um der verschriebenen Weltsicht bei der zu bleiben, die steigen ins Unermessliche und es eskaliert völlig. Aber es gibt keine Möglichkeit mehr, wieder umzudrehen, zu sagen, ich habe mich geirrt. Ja. Das, glaube ich, ist, was Sie gerade ein bisschen beschrieben
haben. Das habe ich versucht zu beschreiben, weil der Begriff hat mir gefehlt.
Ja. Ich hatte noch eine letzte Frage, und zwar eine offene Frage, wie immer. Gibt es noch irgendwas zum Thema Gaza und Medien, was Ihrer Meinung nach noch wichtig wäre zu erwähnen? Vielleicht haben wir nur drüber geflogen oder es wurde gar nicht gefragt. Vielleicht ist es was Sie sagen, das ist wirklich noch wichtig zu verstehen, zu sagen.
Ja, ach, es gibt da natürlich so viel, was man noch besprechen könnte. Ich glaube, vielleicht so als Service für die Zuschauer und Zuhörerinnen, dass ich trotzdem, trotz meiner ja auch sehr allgemeinen und grundsätzlichen Kritik, wichtig finde, genau hinzuschauen. Es gibt tatsächlich auch bei Medien, die man eher kritisch bewerten würde, auch immer mal noch einzelne Redakteure, die wirklich sehr gute Arbeit machen, deren Texte es sich auch wirklich lohnt zu lesen. Also sollte man dann trotzdem aufpassen, dass man nicht alle über einen Kamm schert. Auch sich einfach dann die Namen von den Autoren merken. Mal gucken, hat er was Neues geschrieben und so. Dann kann man sich auch in einem begrenzten Rahmen in deutschen Medien ganz gut informieren. Andersrum bedeutet das, muss man sich dessen aber auch bewusst machen, weil dahingehend, dass solche einzelnen guten Berichte eben nicht bedeuten, dass das Medium jetzt sich irgendwie dreht. Also das höre ich auch oft. Da schicken mir Leute irgendeine gute Reportage im Spiegel und schreiben dazu, siehste, der Spiegel sagt es jetzt auch endlich. Nee, es ist ganz oft nicht der Spiegel. Das ist die einzelne Redakteurin, die da viele Wochen Arbeit reingesteckt hat, gewartet hat, bis der eine CVD Überstunden abbummelt und der andere irgendwie gerade krank ist, damit sie einen anderen Vorgesetzten hat und diese Geschichte platzieren kann. Also werden wirklich in Redaktionen ganz, ganz große Kämpfe gerade auch ausgetragen, um solche Geschichten rauszubringen. Und genau, ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, dass man kleine, unabhängige Medien unterstützen soll, wenn einem was auffällt, wo die Berichterstattung vielleicht insgesamt besser ist. Weil anders können die sich ja auch nicht am Leben erhalten.
Ja, das ist, denke ich, wichtig, dass diese Informationen haben oft großen Wert und der braucht dann irgendeine Wertschätzung und das ist bei uns halt monetär. Ja, es ist ein großes Thema. Es wird eine nächste Sendung geben mit einem Völkerrechtler. Da besprechen wir noch andere Aspekte, weil das Thema, wie Sie auch sagen, sehr komplex ist. Wir könnten noch mehrere Stunden wahrscheinlich darüber sprechen. Ich bedanke mich jetzt erstmal für ihn, für den ersten Aufschlag, auch hier so in meinem Kanal zum Thema Gaza und Medien. Ich schätze, da kommt noch mehr, aber danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.